Herzlich willkommen im Kiosk Königswinter, dem kommunalpolitischen Podcast der CDU Königswinter. Herzlich willkommen zum zweiten Sommergespräch. Heute mit Dr. Bernd Zimmermann, dem Vorsitzenden des Vereins Freie Bienen e.V. Am Mikrofon ist Silke Frink, das bin ich. Bei uns im Kiosk begrüße ich Dr. Bernd Zimmermann, Vorsitzender des Vereins Freie Bienen e.V. Grüß dich, Bernd.
Hi, hier ist der Bernd.
Wir duzen uns, weil wir haben schon mal zusammen eine Veranstaltung gemacht, und zwar letztes Jahr im Eselstall.
Genau so ist es, Silke.
Da war ich noch bei den Grünen. Da hat dann der Bernd Nielsen als Mitglied des Vorstands bei den Grünen hat die Veranstaltung moderiert. Du warst da und der Johannes Tuschi war da als Imker. Und ich habe gedacht, wir machen mal eine nette Veranstaltung im Eselstall. Und da ging es ganz schön rund an dem Abend.
Ja, so war es.
Das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Schön, dass du da bist. Damals hattest du den Verein gerade gegründet. Erzähl, genau. Warum ein Verein für freie Bienen?
Ja, also erstmal, warum muss man einen Verein für Honigbienen gründen, wo es doch so viele Imkervereine gibt? Das ist vielleicht die erste Frage, die man sich so vorstellt, ne? Genau. Der Grund ist eigentlich der, dass die Honigbiene ist das, was der Imker betreut, ja, aber die Honigbiene ist eigentlich ein wildes Tier bei uns im Wald gewesen. Und ich selber imker jetzt noch gar nicht so lange. Mir war das auch völlig unbekannt, ja. Sondern es kam irgendwann Corona, ja. Und ich habe angefangen zu imkern und habe mich eingelesen und bin auf einmal darüber gestolpert, dass die Honigbiene nicht mehr existiert als wildes Tier. Und dann dachte ich mir, woran liegt's? Und da gibt's halt ein paar Veröffentlichungen, relativ neue, und es gibt ja Leute, die sich damit beschäftigen. Und ich dachte mir, ja, dann wird es ja irgendwen geben, wahrscheinlich in der Imkerschaft, der sich darum bemüht, die Honigbiene irgendwann wieder in den Wald zu bekommen. Weil das ist ja ein wildes Tier gewesen, was zu unserem Waldökosystem dazugehört.
Du warst auf der Suche herauszufinden, warum es die wilde Honigbiene nicht mehr gibt.
Genau.
Und warum ist es ein Problem, dass es sie nicht mehr gibt?
Naja, also bei jedem Tier, was ausstirbt, also gibt es verschiedene Gründe, die man anführen kann, warum man die wieder ansiedeln sollte. Ja, also man kann ins Bundesnaturschutzgesetz gucken, da steht drin, wenn ein Tier ausgestorben ist, sollte das in seinem ursprünglichen Verbreitungsgebiet wieder angesiedelt werden. Das wäre ein Argument, ja. Wenn man die Biologen fragt, sagen die, ja, hey, pass mal auf, Ökologie ist ein Netzwerk. Wenn du da einen rausnimmst, fällt irgendwo anders auch was um, weil die Bienen bewirken ja was. Die bringen eine Ökosystemleistung im Wald, ja, und wenn ich die nicht mehr habe, fehlt dort was. Das merkt man als Mensch vielleicht nicht sofort.
Und also das Stichwort ist immer die Artenvielfalt.
Und richtig, genau.
Eine weniger. Das haben wir ja auch viel diskutiert in Zeiten von Corona. Wie konnte die Pandemie über uns kommen? Und da war ja Artenvielfalt auch eins der Stichworte, die da häufig gefallen sind, dass sie eben fehlt.
Ja, ja.
Und dir ist dann aufgefallen, hast gesagt, wo ist eigentlich die wilde Honigbiene? Und hast dich in der Imkerschaft umgehört und hast
in der Imkerschaft umgehört, bei Bieneninstituten. Hab dann irgendwann, weil ich nirgendwo fündig geworden bin, alle sagten so, I don't care. Die sind doch bei uns gut aufgehoben. Ist doch alles gut, ja. Und dann, ich bin im Deutschen Imkerbund und dort gibt es ein Projekt, das nennt sich 2033. Und da wird massiv an der Honigbiene gezüchtet, was okay ist. Ich habe da jetzt nichts persönlich was gegen, ja. Aber wenn man darüber nachdenkt, ein Tier wieder wild zu haben, da ist natürlich eine züchterliche Veränderung der Genetik, also eine Einengung der Genetik, genau das Falsche. Also insofern, das kann man machen. Also natürlich kann man die an der Biene rumzüchten, das ist völlig in Ordnung, ja. Aber es muss doch irgendwo den geben, der den anderen Weg geht.
Es muss beides geben.
Es muss einfach beides geben, genau. Und das ist einfach die Verantwortung, die wir haben, die auch die Imker haben, weil sie arbeiten mit einem Tier, was noch in der Lage wäre, wenn es nicht Varroa gäbe, kommen wir vielleicht gleich hier noch zu, sogar wieder draußen zu überleben.
Du hast das Stichwort gerade genannt, weil unter dem Verein Freie Bienen e.V. steht für eine Varroa-tolerante Bienenpopulation durch natürliche Selektion. Das ist das Ziel.
Genau, das ist schon so ein bisschen der sperrige, genau, das ist schon der sperrige Satz dazu. Ja,
aber genau. Der im Grunde alles sagt.
Ich habe so einen anderen Claim, wenn ich den sagen darf. Ja, genau. Mein Claim ist, wir bringen die Honigbiene zurück in den Wald. Ja, also das ist das, wenn man darüber nachdenkt, warum gibt's diesen Verein, ja, der einzige Verein in Deutschland, der sich um die Honigbiene als Wildtier kümmert. Wir sind kein Imkerverein. Wir bringen die Honigbiene wieder zurück in den Wald. Das geht aber nicht von heute auf morgen, weil es gibt zwei Gründe, warum die, also es gibt viele Gründe, aber zwei maßgebliche Gründe, warum die Honigbiene nicht mehr als Wildtier existiert. Und das erste ist, dass mit dem Aufkommen der Forstwirtschaft die alten Bäume verschwunden sind, mit den alten Bäumen die Hohlräume in den Bäumen und mit der Verbreitung der Fichte, die gar keine Hohlräume ausbildet, also Spechthöhlen oder sowas, wenig in Fichten, haben einfach die Situation, dass es weniger Wohnraum gibt. Ja, Wohnungsnot bei den Honigbienen.
Wohnungsnot bei der Wildbiene.
Richtig, genau. Und das zweite Thema ist, dass irgendwann Beginn der 80er eine Milbe einen Artensprung gemacht hat, also von einer östlichen, also asiatisch verbreiteten Honigbiene auf die unsere normale Apis mellifera, unsere Honigbiene. Und da es einen internationalen Handel gibt mit Honigbienen, hat sich die Honigbiene weltweit verbreitet. Nicht die Honigbiene, die Varroa-Milbe natürlich.
Die Varroa-Milbe, ne?
Und deswegen sind natürlich überall die Bestände zurückgegangen, ja. Und es gibt hohe Wintersterblichkeit. Also im letzten Jahr zum Beispiel in den USA ungefähr 50%. Muss man sich mal vorstellen. Ja, das sind Millionen von Völkern. Und man kriegt es eigentlich nicht in den Griff in den Ländern, wo kontinuierlich gegen diese Milbe behandelt wird.
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Gegen Varroa kann man was tun?
Oh ja.
Da gibt es ein Mittel.
Genau, da gibt es verschiedene Mittel.
Ein Stock befallen ist.
Genau. Die Honigbiene ist in Deutschland ja in der Imkerhand, nur noch in der Imkerhand. Ja.
Wird fast mehr in der Stadt als auf dem Land.
Mittlerweile, ja, genau, Stadtimker, großes Thema. Ich war vorletzter Woche bei der Imkerschaft in Köln, genau. 500 Mitglieder an Imkerverein.
Ist auch
mal ein Wort, ne, genau. Also ist aber Teil der Landwirtschaft. Insofern muss auch angemeldet werden, wie wenn ich jetzt eine Kuh halten würde, muss ich das auch anmelden oder Schweine oder oder Hühner oder so, ja. So muss man auch Bienenvölker anmelden. Und diese Bienen dürfen nur behandelt werden mit veterinärmedizinisch zugelassenen Medikamenten. Mhm. Ja, und diese Medikamente, die gibt es, die kann man benutzen. Ich benutze die persönlich natürlich auch, ja. Und ich rate auch jedem Imker, das zu tun, weil wenn man das nicht tut, sterben die.
Das wird tatsächlich präventiv schon eingesetzt. Oder wartet man erstmal?
Das kann jeder Imker tun, wie er will. Aber es gibt natürlich einen besseren Weg als präventiv, ja. Also wenn man etwas mehr nachdenkender Imker, der jetzt nicht einfach nur macht, weil er, der würde die Varroa-Anzahl messen, die kann man zählen, ja. Da gibt es so eine Methode mit so einem weißen Sheet, was man da drunter schiebt unter das Bienenvolk. Und dann fallen die toten Varroa-Milben irgendwann ab, also die natürlicher Totenfall, ja. Und daraus kann man dann errechnen, wie viel Varroa man hat. Und dann kann man aufgrund der Berechnung eine Maßnahme durchführen. So, genau, so wäre normalerweise der Weg, genau. Ja. Aber was ich sagen wollte, ist eigentlich, es gibt genau den anderen Fall. Ja, also die Varroa-Milbe ist weltweit verbreitet. Wer hat ein Problem? Alle nordeuropäischen Länder und USA.
Weil?
Die haben Geld und die behandeln. Ja, weil die sagen, hey, wir müssen uns ja nicht damit zufrieden geben, ne? Wir haben doch hier züchterisches Know-how und wir machen ja was. Und man kann ja auch was machen.
Weil das ist ja auch erwähnt, es geht ja nicht um die Bienen am Ende, sondern der Honig ist ja ein Milliardenmarkt.
Es ist, ja, genau, es ist weniger jetzt ja der Honig, drin. Sondern die Leistung der Honigbiene ist eigentlich die Bestäubungsleistung. Und wenn man sich die.
Aber auch der Honig, da
der Honig auch,
wirklich ja, viel Geld mitgemacht. Also, das hätte ich gar nicht gedacht,
dass keine
das
Frage, so ein. Aber wenn man sich das umrechnet, was die Leistung in der Landwirtschaft ist, ne, da ist die Bestäubungsleistung noch deutlich höher als der Honigertrag. Aber klar, du hast natürlich recht. Natürlich gibt es Honig, jeder kennt ihn, wird von Bienen gemacht. Im guten Fall.
Ja, und es steckt eben Geld hinter. Das ja, ist natürlich. Mehr, das ist, klingt ja, immer ja. So niedlich, Honig und.
Ja, genau. Und es ist bei für Imker oft so ein Nebenerwerb, ne? Mhm. Ne, viele machen das als Nebenerwerb und ja, ist ja auch okay.
Ja, die machen es wahrscheinlich nicht in erster Linie wegen des Geldes, aber nochmal so, der Honigmarkt an sich ist wirklich sehr.
Genau, aber wenn ich nochmal kurz zurückkommen kann, so ist das in Nordamerika, aber auch in Europa, in Deutschland. Also in den reichen westlichen
genau, Ländern, ne, Industrieländern,
die sich eine Behandlung leisten können. Ja, genau. Ne, schauen wir mal nach Afrika oder in alle sonstigen ärmeren Länder. Die haben nie behandelt. Und dort haben die Bienen natürlicherweise ein Gleichgewicht entwickelt zwischen Parasit und Wirt. Ja, also zwischen Varroamilbe und der Honigbiene. Das dauert so 4, 5, 6 Jahre, ja, mal schneller, mal weniger, je nachdem, welche Genetik dort gerade irgendwie vorherrschte, ja. Es kommt natürlich auch zu Verlusten, ne, keine Frage. Aber dann gibt es ein Gleichgewicht und das heißt, man muss nicht mehr behandeln und die Honigbienen kommen mit der Varroamilbe klar. Also es gibt dann nicht keine Varroamilbe mehr, sondern es ist einfach kein Problem mehr. Mhm. Und so ist einfach mal ganz Afrika.
Also das Varroa-tolerant. Heißt, wir haben ganz viele freie Bienen in Afrika.
Ja, genau. Oder wenn wir nach England schauen, ja, in England gibt es, in Deutschland haben wir ein Behandlungsgesetz. Ja, also wenn ich jetzt als Imker sage, auch wisst ihr was, meine Behandlung ist, ich spiele meinen Bienen Beethoven vor, ja, dann würde das Veterinäramt kommen, also wenn sie das mitkriegen würden natürlich, ne, aber würde das Veterinäramt kommen und sagen, hey Herr Zimmermann, doofe Idee, wir haben ein Behandlungsgesetz und im schlimmsten Fall würden sie sogar eine Behandlung durchführen lassen, ja, für meine Völker, weil es dort den Gedanken gibt, dass sonst meine Völker zu erhöhter Varroa-Last bei umliegenden Imkern führen. Das ist so der Hintergrund da. Mhm.
Jetzt könnte man ja überlegen und sagen, okay, jetzt gibt es freie Bienen in Afrika. Da fährt man jetzt mal rüber, holt sich ein paar und setzt die hier aus.
Ja, es gibt so die ja nicht nur in Afrika, es gibt
die Welt vor.
Viele, genau, ja, genau. Es gibt in Europa viele Populationen, die Varroa-tolerant sind. In Deutschland nicht eine, ja, aber in Europa, in England gibt es, ich weiß nicht, 15% der Bienen dort und der Imker sowieso auch, die behandeln gar nicht mehr. Es gibt in Nordost-Wales gibt es einen ganzen Landstrich.
Aber das sind alles freie Bienen oder ist das jetzt?
Nee, das sind imkerliche Bienen.
Gezüchtete Bienen,
nein, nein, die Varroa-tolerant. Nein, 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 es gibt nirgendwo auf der Welt eine Population, die durch Zucht des Menschen entstanden ist. Und Varroa-tolerant, das gibt's gar nicht. Entweder machen die Bienen das selber, ja, oder werden ein bisschen begleitet von den Imkern, ne, das natürlich, das gibt's schon, ja. Aber, dass man durch Zucht, also wirklich Zuchtauswahl, so, ja, Varroa-Toleranz erreicht hat, ist noch nirgendwo geglückt. Mhm. Insofern, ja.
Also bezieht sich jetzt das Problem besonders auf Deutschland,
weil du sagst, dass es eben
zu 100% keine
Wildbiene gibt. Wir haben dadurch, dass wir das Gesetz haben und alle behandeln müssen, ja, ist zum Teil verhindern wir das, dass sich dieses Gleichgewicht einstellen kann. Und jeder, der das versucht, also wenn ich mit Imkern rede, ja, ich tingle ja so ein bisschen durch die Imkervereine im Umland hier, dann höre ich das auch. Hey, sag mal, Bernd, wie kann das denn sein? Du kannst doch nicht einfach aufhören mit Behandeln. Und dann sage ich, nein, das machen wir nicht. Ich war auch beim Veterinäramt jetzt hier in Siegburg, ich war in Neuwied im Veterinäramt und sage, hey, pass mal auf, wir haben ein Behandlungskonzept, ein dokumentiertes Behandlungskonzept. Und das sieht so aus, dass wir schwellwertorientiert machen. Also ich hatte es ja eben schon erwähnt, ja, also man kann natürlich prophylaktisch einfach irgendwas in das Volk reinschütten, ja, kann man machen. Wäre auch zugelassen. Besser macht man das, wenn man nachmisst und zählt, wie viel Varroa habe ich und wenn das einen Schwellwert überschreitet, behandelt man.
Also du darfst es eben nicht ignorieren und das tust du ja auch nicht.
Genau.
Nebenerwerbsimker sozusagen. Genau. Ne? Aber jetzt nochmal die Frage, warum nicht ein paar Wildbienen aus Afrika holen und sagen, versucht mal, ob ihr hier im Siebengebirge klarkommt.
Ja, weil es, also könnte man auch aus Europa nehmen, dann hätte man vielleicht die klimatischen Punkte nicht so, ja, aber hat es schon oft gegeben, sowas. Also es gab natürlich sehr früh auch, es gibt auf Gotland zum Beispiel eine sehr bekannte, auch vielen Imkern bekannte Population, da hat man sehr früh auch Königinnen genommen und hat die nach Kirchhain, Bieneninstitut Kirchhain zum Beispiel sowas gemacht und hat dann gesagt, so komm, wir züchten die hier rein und dann sind wir durch.
Ja.
Wie geil ist das denn? Ne?
Ja.
Ja, aber es klappt halt nicht. Ne? Es klappt nicht, weil es ist nicht so, man denkt immer, wenn man an ein Insekt denkt, denkt man, naja, das ist irgendwie wie ein kleiner Automat. Da ist ja wenig Gehirn drin, ja, und das sind nur irgendwie Verhaltensweisen, die irgendwie hardcoded im Kopf sind. Ja. Und man glaubt nicht, dass es ein erlerntes Verhalten gibt. Aber genau das gibt es. Und dieses erlernte Verhalten können die auch wieder verlieren. Und dieses erlernte Verhalten, das ist auch ein Aufwand, den die Bienen betreiben müssen. Ja, also wenn jetzt, wenn man sich vorstellt, man hat ein Volk, was behandelt wird, ja, das muss sich um Varroa gar nicht kümmern, weil zweimal im Jahr wird die Varroa-Last nach unten gedrückt und es gibt dann nur noch wenige Varroa-Milben und dann steigt die zwar exponentiell wieder an, wir kennen das ja von Corona, aber das interessiert den Imker jetzt ja erstmal nicht, weil er kann ja dann nochmal behandeln. Aber in einem Varroa-toleranten Volk ist es so, die müssen aktiv, permanent Maßnahmen ergreifen, damit dieses Gleichgewicht aufrechterhalten wird. Ne? Zum Teil entnehmen die Puppen und werfen die vor die Hütte, also vor die Beute, oder die sammeln sich selber Varroen ab, ja, Varroa-Milben ab, oder die nehmen, es gibt so einen Zustand in der Brut, wo die Brut verdeckelt ist, ja, und die machen dann den Deckel auf und zu, dann ändert sich so ein bisschen die Chemie der Luft da drin, ja, und so gibt es so ein paar Maßnahmen, die machen, aber die Aufwand sind. Mhm. Und das ist ein Aufwand, den die anderen nicht treiben müssen.
Jetzt möchtest du aber Populationen.
Eine
Population.
Eine reicht mir erstmal, ja, genau.
Die möchtest du, ja, wie sagt man, die möchtest du etablieren? Ist das das richtige
etablieren, ja, genau, etablieren im Wald, ja, irgendwann natürlich.
So, was
ja.
brauchst du dafür?
Also erstmal vielleicht
den Verein.
Ich brauche Leute und Geld, ne, genau, das ist immer,
ja, aber wahrscheinlich immer zwei Probleme. Tatsächlich, ja, deshalb eine Vereinsstruktur, um das,
ja, richtig,
eben
genau.
In ein gutes Gefäß zu
wir gießen. Hatten, oder ich hatte zuerst den Gedanken, naja, du gründest das praktisch als einen Abzweig in einem Imkerverein. Mhm. Ne? Aber das ist wahrscheinlich nicht die beste Idee und deswegen haben wir dann irgendwann einen eigenen Verein gegründet, weil wir uns bewusst davon trennen wollen, also ihn mit diesem Verein, von diesem Gedanken, wir wollen, weiß ich nicht, nur Varroa-tolerante Bienen für die Imker bereitzustellen. Das machen wir auch, ja, das müssen wir auch machen, das ist Teil unseres Konzeptes, ja, sonst funktioniert es nicht, ja, am Ende. Aber es ist nicht unser Hauptzweck, sondern wir wollen den Schritt weitergehen danach. Ich sag mal, ein Zeithorizont 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre, ja, wo wir wirklich eine Wiederansiedlung machen. Mhm. Also wir haben ein über die normale imkerliche Bereitstellung von Varroa-toleranten Völkern hinausgehendes Ziel.
Damit hörte letztes Jahr der Abend auf. Der lange Abend, muss man sagen. Wir waren viel länger im Eselstall, als wir eigentlich vorhatten, weil es war wirklich emotional, so wie ich es nicht gedacht hätte. Das ist wirklich unter Imkern ist das ein hochemotionales Thema. Und da gibt es eben auch da gibt es Meinungsstreits. Da gibt es eben ganz andere Auffassungen und die sagen, das ist richtig und jetzt kommst du und das klingt auch alles sehr plausibel und sagst, so müssten wir es machen. Und ich habe letztes Jahr gedacht, boah, das ist richtig viel Arbeit und ich habe auch verstanden, dass du dafür Unterstützung brauchst, eben auch Leute, die sich darum kümmern. Wo stehst du jetzt, ein Jahr nach dieser Veranstaltung? Genau. Was habt ihr unternommen und wo seid ihr jetzt?
Genau, also wir haben zunächst einmal versucht, öffentliche Fördergelder zu akquirieren. Das funktioniert nicht. Das liegt an der speziellen Konstellation. Ja, wir kommen vielleicht nochmal auf die rote Liste. Ja, die ist da ein Hindernis momentan. Müssen wir uns,
genau,
gehen wir gleich Liste. Drauf zurück. Ja, rote Liste. Macht ihr mal einen Merker.
Kommen wir
gleich zurück. Und deswegen gibt es keine öffentlichen Fördermittel für so ein Thema wie die Honigbiene. Mhm. Ja, weil die einen sagen, Honigbiene interessiert uns eigentlich nicht, weil die auf der roten Liste steht's nicht. Und die anderen sagen, also Landwirtschaft sagt, hey, uns interessiert eigentlich nicht der Artenschutzkrempel. Wir hätten gerne Bestäubungsleistungen oder ökologische Landwirtschaft oder sowas.
Egal, wer die macht.
Genau. Genau. Insofern haben wir Sponsoren gesucht und gefunden, haben jetzt 2 Sponsoren derzeit. Ja, also die Rapunzel-Stiftung und die Stiftungen der Gebrüder Wirtgen, ja, ist ja hier im Umfeld auch sehr bekannt, ja, genau. Und die fördern uns. Mhm. Wir haben noch mehr Förderanträge, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch noch mal durch die Tür gehen. Und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, in diesem Jahr zu beginnen. Das heißt, momentan sammeln wir Völker ein. Nicht die komplette Population, die wir vorhaben, sondern wir strecken das über 2 Jahre. Das hat auch...
Nochmal der Satz, ihr sammelt Völker ein. Wie stelle ich mir das vor, dass du jemandem sagst, kannst du mir mal ein paar deiner Bienen geben? Ist das so tatsächlich?
Ja.
Also
ja,
aus verschiedenen Stöcken sammelt ihr...
Genau, aus verschiedenen Stöcken. Also ich würde es andersrum sagen, wir die Völker, die wir benötigen, sollten von möglichst vielen Imkern und von möglichst vielen Bienenständen sein. Mhm. Ja? Und die sollten nicht, es gibt in der Imkerschaft gibt so 2 Gruppen, will ich mal sagen. Ja, die einen sagen, hey, die besten Bienen sind die, die irgendwo auf einer Insel begattet wurden und die speziell gekört wurden, ja, die irgendeinen Zuchtwert haben und das sind die besten, ja. Das mag sein, ja. Wissenschaftlich nachweisen lässt sich das überhaupt gar nicht, sondern eher das Gegenteil, ja. Wir brauchen die anderen, die ihre Königinnen am Stand, also in der Gegend, wo sie vorkommen, begatten lassen und die sich also ein bisschen lokal auch anpassen müssen.
Okay, also ihr sammelt
und von denen
genau
ganz
diese
viele,
Bienen ein.
Genau, 50 bis 60 Völker, aber innerhalb von 2 Jahren und die ersten sammeln wir jetzt in diesem Jahr ein.
Und wo bringt ihr die dann hin?
Wir haben Bienenstände, wo wir die hinstellen.
Also könnte ich auch sagen, in meinem Garten geht auch oder wäre das eine Möglichkeit oder braucht ihr da eine bestimmte Bedingung?
Im Prinzip geht das auch in deinem Garten. Also ich weiß ja nicht, ob dein Garten, ob du das dann möchtest, ja. Aber wir haben ein paar Bedingungen. Und zum Beispiel wollen wir 15 bis 20 Völker aufstellen können. Ja, ich weiß nicht, ob dein Garten da so... Und deine Nachbarn, ich höre manchmal Kinder spielen, so Beispiele, Kinder sind
15 bis 20 Völker an einer Stelle.
An einer Stelle.
Ach so, an einer Stelle.
Stelle.
Ich glaube, das genau. geht dann hier nicht.
Dann braucht man eine Zufahrtmöglichkeit, das wäre hier gegeben. Man kann mit dem Auto vorfahren, ja, genau. Und es müsste völlig okay sein, dass wechselnde Leute diese Bienen betreuen. Also, dass du jetzt kein Problem damit hast, wenn...
Aber die Frage, der Hintergrund der Frage ist ja folgende. Das heißt, ihr sucht Plätze für diese Völker, die ihr... da beheimaten wollt.
Genau,
und die Frage ist, wie kommt man eben an diese Plätze?
Die ersten haben wir, ja.
Sind
einfach,
das dann
weil wir
Privatgrundstücke?
Schon länger, das sind Privatgrundstücke. Mhm. Ja, das bislang sind das
also
alles.
Also es geht nicht
alles
irgendwo im Wald oder
Grundstücke.
Irgendwie mit...
Wald ist hier ja, also hier ein bisschen festgelegt, weil dann ist man im Naturschutzgebiet und im Naturschutzgebiet ist es erstmal nicht so okay, Bienen aufzustellen, ja, anderes Thema, aber so ist es momentan.
Also man könnte jetzt nicht mit dem Forstamt irgendwas machen und sich da sozusagen einen Platz schaffen.
Könnte man, also wenn schon man außerhalb des Naturschutzgebietes ist, wär auch das eine Möglichkeit, so, ne? Genau. Aber oft sind irgendwie Landwirte oder Leute, die ein großes Grundstück haben, eher so die bessere Wahl. Oder auch die Stadt, ja. Also wir reden ja hier über Politik, ja.
Da höre
insofern,
ich jetzt ganz aufmerksam zu.
Genau. Insofern wäre auch das, gerade wenn ich ans nächste Jahr denke, wo wir noch mal mehr einsammeln wollen. Wir wollen in diesem Jahr ungefähr so auf 15 bis 20 Völker kommen vielleicht.
Ja.
Ja. Und mit denen im nächsten Jahr auch schon das Verfahren starten und üben damit, weil wir haben auch gesehen in diesem Jahr, dass es Sinn macht, so einen auch für Imker recht komplexer Ablauf, ja, den einmal mal durchgemacht zu haben und den zu wissen, wie es funktioniert. Weil es gibt dann ein sehr kurzes Zeitfenster, in dem muss sehr, sehr viel geschehen. Also an einem Wochenende müssen alle Leute am Start sein. Ja, und das ist, entweder ist man dann vorbereitet oder nicht. Ja, genau.
Okay.
Und da sind viele Bienen in der Luft und dann muss man wissen, was man tut. Genau, deswegen fangen wir kleiner an und im nächsten Jahr mehr.
Insofern, damit Erfahrung und dann.
Genau, im nächsten Jahr, wenn die Stadt dann Flächen hat, sehr gerne.
Also auch auf städtischen Flächen wäre das möglich?
Ja, gerne, ja, klar.
Okay. Das schreibe ich mal auf.
Mhm.
Gut, Gut, dann habt ihr jetzt die Plätze und dann brauchst du eben Menschen, die diese Völker betreuen.
Richtig, genau. Wir sind als Verein, haben wir uns Anfang 24 im Februar gegründet. Ja. Mhm. Wir sind jetzt knapp 25 Leute und es ist so, dass wir, um 60 Völker im Staat zu betreuen, eigentlich noch mehr brauchen. Ja. Weil in diesem Konzept ist es so, dass man einmal im Jahr hingeht und ein Bienenvolk aufteilt in vier Ableger. Also man macht aus einem Bienenvolk vier.
Jetzt kann man einem Jahr.
Jedes Jahr machen
jedes
wir das.
Jahr.
Jedes Jahr, ne? Genau. Ja. Und jetzt kann man sich vorstellen, 60 mal 4, ja, irgendwie, da kommt man auf eine viel größere Zahl.
Dann bist du schon raus aus Königswinter.
genau, 60 mal 4 ist schon eine Menge. Wir haben uns ein Maximum gesetzt, also es ist, auch wenn man vier Ableger bildet, hat man am Ende nicht vier Ableger, weil es kommen nicht alle Königinnen zurück. Es gibt verschiedene Gründe, warum es am Ende nicht vier sind, ja, genau. Wir haben uns ein Maximum gesetzt von 160 Völkern. Das ist unser, weil man muss ja irgendwie Material vorhalten und so, muss mit irgendwas mal kalkulieren.
Du arbeitest ja mit ehrenamtlichen Leuten. Du brauchst ja auch zuverlässige Leute. Wie viele Leute müssten das dann sein? Bei jetzt mal angenommen 160 Völkern?
Ja, wir gehen so von 30 Leuten aus.
30 Leute.
30 Leute, die wirklich die Bienenarbeit machen. Ja, also wir sind zwar 25 und man denkt dann, ja, braucht ihr nur 5. Nee, so ist es nicht. Sondern es müssen Leute sein, die wirklich die Bienenarbeit machen wollen. Ne? Und das ist jetzt, wir haben viele Imker, wir haben ein paar Biologen bei uns auch, wir haben aber auch Leute, die weder noch sind, sondern sich einfach für das Thema grundsätzlich interessieren, also aus einem Naturschutzinteresse oder aus einfach, ich habe Zeit und ich finde das einfach ein tolles Thema, nämlich eine ikonische Art zurückzuholen. Also ich meine, wann kann man das schon? Also wie viel reden wir über den Wolf und niemand redet davon, dass die Honigbiene, die jedes Kind kennt, ausgestorben ist. Mhm. Niemand sagt was dazu.
Ja, weil wir haben es ja nicht gemerkt.
Nee, wir haben es nicht gemerkt.
Dass sie nicht mehr da ist.
Genau. Vielleicht können wir jetzt auf die rote Liste kommen. Warum merken wir es eigentlich nicht?
Genau, Stichwort rote Liste.
Ja,
was
genau.
Hat es damit auf sich? Und warum steht das den öffentlichen Fördergeldern im Weg?
Ja, also es gibt erstmal rote Liste auf verschiedenen Ebenen. Es gibt die in NRW, es gibt die für Deutschland und es gibt die auch für Europa. Ja, ich fange mal mit Europa an. Ja, in Europa ist es so, da hat man 2014 auch die Honigbiene sich angeguckt. Ja, führende Wissenschaftler, die uns jetzt auch beraten. Ja, wir haben ein großes Beratergremium, habe ich auch noch nicht erwähnt. Ne? Wir haben eigentlich die führenden Bienenwissenschaftler in Deutschland als Berater bei uns im Projekt. Mhm. Genau. Und zwei von denen haben 2014 auch schon auf der EU-Ebene mitgearbeitet, genau. Und die haben damals gesagt, hey, tut uns leid, aber wir haben nicht genug Daten, um eine Einschätzung machen zu können.
Ja.
Data deficient. Ne? Also ist eine ehrliche Antwort, finde ich. Ja. Es gab damals keine andere Antwort, es gab keine Untersuchung. Weil es hat halt niemand ist hingegangen und hat einfach mal geguckt, haben wir irgendwo wilde Honigbienen? Und dann kann man also da auch keine rote Liste aufstellen. Und nur weil,
was man nicht zählt, kann man nicht wissen, richtig, dass es nicht mehr da ist.
Richtig, genau. Und dann sind zwei Forscher hingegangen, haben das, was ich ab 2019, glaube ich, veröffentlicht, und haben das für Deutschland mal gemacht. Zunächst für Deutschland, hinterher sind ja auch nach Spanien gegangen, haben sich ein bisschen vernetzt. Es gibt in Polen Untersuchungen, haben sich mit England vernetzt und so. Und diese beiden Forscher natürlich auch jetzt in unserem Beratergremium, ja, prima Jungs. Und die
sind deutsche Leute auch, muss ich jetzt
Deutschland,
mal sagen.
Ja, genau.
Sind aus Deutschland.
Ja, ja, genau. Also der eine ist, glaube ich, unterwegs. Arbeitet jetzt in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob er Schweizer ist, aber sprechen zumindest mal Deutsch, genau. Und die sind hingegangen und haben einfach mal im Hainich, ne, ist ja ein großer Buchenwald-Ecke im Osten, ne, genau, oder in Franken um Würzburg rum nachgeschaut. Ja, die hatten einen besonderen Projektaufbau und haben nachgeschaut und haben festgestellt, es gibt keine wilde Honigbienenpopulation mehr. Und es gibt natürlich von den Imkern entflohene Bienenschwärme. Das kennt ja auch vielleicht der ein oder andere, hat das schon mal gehört. So, da hängen dann irgendwie im Baum und so, ne, genau. Und das gibt's dort natürlich auch. Ne? Das gibt's überall, weil wir viele Imker haben in Deutschland. Diese Völker überleben im Durchschnitt 0,6 Jahre. Das ist zum Beispiel eine Erkenntnis. Ja, also wenn man Imker fragt, dann denken die, naja, dann tue ich ja zumindest mal was Gutes, wenn der Schwarm abgegangen ist, weil die können sich ja irgendwo ansiedeln.
Aber wer ausreißt, überlebt nicht.
Genau. Weil ein einzelner Schwarm kann kein Gleichgewicht entwickeln mit der Varroamilbe. Das dauert halt, da braucht man eine ganze Population zu und das dauert ein paar Jahre. Und der überlebt halt nicht. Wenn ich 0,6 Jahre nur alt werde, dann werde ich nicht mehrere Jahre eine Population bilden können. Ja, das funktioniert
also keine freie Biene im Hainichwald. Nee. Und dann haben die gesagt, haben die Alarm geschlagen.
Genau, wir waren bei der Roten Liste, ja. Das war diese EU-Rote Liste, die wird jetzt aktualisiert. Alle 10 Jahre, insofern 2024, ja, da haben Kohl und Rutschmann, das sind die beiden, ja, und die haben da mitgearbeitet, haben auch ein Preprint rausgebracht und dazu und dort steht drin, die Honigbiene ist in Deutschland ausgestorben. Ja, erstmalig steht das mal irgendwo. Ja?
Jetzt haben wir eine Aktenlage.
Mhm. Jetzt haben wir eine Aktenlage, ist noch ein Preprint. Ja, die rote Liste in Europa ist noch nicht aktualisiert. Hätte letztes Jahr schon rauskommen müssen. Keine Ahnung, warum das ist.
Ja, macht ja auch nicht, eigentlich würde es ja Sinn machen, wenn das so synchronisiert ist, ne? Dass man alle ähnlich.
Ich glaube, es tropft von oben nach unten durch. Ja? Mhm. Wenn man sich jetzt mal die Deutschland-Ebene anguckt, ne? Das ist eigentlich der, ich würde mal sagen, Skandal. Ja. Ich weiß nicht, was du, Silke, erwarten würdest, was in der roten Liste steht. Wer steht da drin? Hunde, Katzen, Meerschweinchen, wer steht da drin?
Als welche gefährdete Tierarten.
Ja, genau. Welche Tierarten findet man da?
Ja, zum Beispiel einige Schmetterlinge würde ich da erwarten.
Warum würdest du keine Hauskatze erwarten?
Weil ich eher den Eindruck habe, dass die Hauskatze, da ist es ja eher so, dass ja viel zu viele Katzen unterwegs sind. Hauskatzen.
Genau. Ja, genau. Aber wenn du jetzt sagst, es gibt ja eine Wildkatze und eine Hauskatze, warum die Hauskatze nicht in der roten Liste?
Also warum sollte jetzt die Hauskatze in der roten Liste sein?
Ja, ist irgendwie widersinnig.
Ja, aber da steht sie drin.
Ja, nee, sie steht nicht drin.
Sie steht nicht drin.
Genau. Wenn wir das jetzt mal übertragen auf die Honigbiene, ja, dann ist die Hauskatze die Biene, die beim Imker gehalten wird.
Jetzt verstehe ich
den Gedanken. Dann ist die Honigbiene das, was beim Imker gehalten wird, ja.
Ja.
Und in der roten Liste in Deutschland wird genau das gezählt. Da werden die Völker der Imker gezählt und dort als, hey, wir haben und 1 Million Völker, genau, und deswegen ist die Honigbiene häufig.
Aber das ist dann von der Nomenklatur, also wenn man nur noch von der Honigbiene spricht, ist das natürlich verwirrend. Man müsste das wirklich von der Hausbiene und von der freien beziehungsweise Wildbiene sprechen.
Genau.
Oder eben vielleicht sogar Waldbiene, weil die ja eigentlich ursprünglich
ich würde
so im
nicht
Wald...
Ja, einen eigenen Begriff erfinden wollen, aber dann, eine wilde Honigbiene
wenn wir nur
ist,
von der
ich,
Honigbiene reden, dann sagen wir, ist ja genug da.
Genau.
Ja,
genau,
also jetzt habe ich den Gedanken verstanden.
Genau, genau. Und das ist natürlich ein Problem, ne? Da ist ein Wildtier ausgestorben und in der roten Liste werden die Tiere geführt, die in imkerlicher Haltung sind, die also landwirtschaftliche Haltung sind, ja, wie Kühe im Stall, die genetisch verändert werden, weil es ist ja doch eine Zuchtwahl, Und gleichzeitig ist sie ausgestorben. Und deswegen kriegt man keine Förderung, weil wenn man jetzt
eine
Naturschutzförderung hat, dann schauen die in die Liste und sagen, hey,
hast du das nicht richtig gelesen?
Genau, ne? Die sind ganz häufig. Ja. Ne? Und es gibt auch Konkurrenzthemen, so, die dann diskutiert werden.
Ja, deswegen muss man schon unterscheiden zwischen der Wildbiene, freien Biene und eben der Hausmastbiene.
Richtig,
ja. Ja, also da seid ihr, das ist ja politische Arbeit auch. Ne?
Ja,
das ist ja, wirklich im besten Sinne.
Genau, das bringt mich auch zu meinem Wunsch, an die CDU,
Ich hätte dich noch gefragt,
genau. Ich dachte, ich bringe das mal unter hier,
Bevor wir es vergessen. Nämlich, was wünschst du dir von der CDU?
Ich wünsche mir von der CDU, eine kleine Anfrage oder das Thema nochmal aufs Tablett genommen wird, die rote Liste in Deutschland zu aktualisieren.
Ja, jetzt glaube ich nur, dass das kein Kommunalrecht ist.
Nee, wenig.
Genau, das überhaupt heißt, wir können da jetzt ganz viele Anträge und Anfragen machen, aber da wird nicht viel passieren. Aber ich kann gern mit dir überlegen, wo es genau richtig platziert ist, auf welcher Ebene.
Natürlich kann das jetzt nicht die Kommunalebene.
Also die CDU Königswinter
wird da
das
gar
nichts machen
können.
Aber da gibt es natürlich übergeordnete und im Land wird da schon einiges gehen.
Richtig, genau.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Na, das Thema ist wirklich ein sehr interessantes und ein sehr brisantes.
Ja.
Ja, und du steckst deine ganze Freizeit da rein und dein ganzes Herzblut?
Ja, man muss, sonst geht's nicht.
Hast aber die letzten 12 Monate wirklich extrem gut genutzt. Ihr seid ja wirklich deutlich weiter, als ihr jetzt vor einem Jahr wart.
Ja,
das ist
ja,
also wirklich Hut ab.
Definitiv so, ja. Hm.
Dafür. Ja, ich habe verstanden, die Stadt mit den Flächen, die CDU mit den mit der politischen, also mit der
Richtig.
Lobbyarbeit,
das
nenne ich es jetzt mal so.
Ja.
Genau, das habe ich verstanden. Was passiert jetzt noch? Wir haben jetzt Mitte des Sommers. Gibt es jetzt noch viel zu tun für euch?
Ja, ich sagte ja, wir sammeln Völker ein. Ne? Das heißt, die müssen umgesiedelt werden von dem Stand, wo sie jetzt irgendwie gerade gespendet werden, auf unsere Stände. Das ist noch so. Und dann machen wir für uns selber einen Kurs und für die, die Bock drauf haben, bei uns mitzuarbeiten. Ja, weil es gibt ja durchaus Leute, die sagen, hey, ich finde das Thema irgendwie gut.
Aber also wenn viele Leute das jetzt hier gehört haben, dann wirst du dich nicht retten können.
Ja, ich erwarte das, ja, genau.
Vor Menschen, die sagen, genau, da wollen wir unterstützen.
Genau. Ich habe auch für dich auch schon ein Antragsformular vorbereitet.
Sehr gut.
Nee, genau. Aber es hat ja nicht jeder einen imkerlichen Hintergrund, muss auch gar nicht haben, ja. Unser Verfahren ist überschaubar, lernbar und transferierbar auch auf jeden. Und da werden wir über den Winter Kurse haben für unsere Mitglieder, aber auch für die, die Bock haben, sich das mal anzugucken und das Thema mal irgendwie erstmal kennenlernen vielleicht. Und das ist so unsere Winterarbeit. Genau.
Ja, die Arbeit geht dir nicht aus.
Nee.
Lieber Bernd, schön, dass du da warst, uns da so einen tiefen Einblick gegeben hast. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass du nochmal wiederkommst.
Genau. Vielen Dank für die Bühne.
Sehr gern. Ich gehe mit Erkenntnisgewinn aus diesem Gespräch. Bernd Zimmermann hat mit seinem jungen Verein im letzten Jahr viel erreicht, aber sie haben noch viel mehr Herausforderungen vor der Brust. In unseren Shownotes haben wir eine Verlinkung zum Verein. Für alle, die sich stärker interessieren, sich noch genauer informieren wollen, vielleicht direkt Kontakt aufnehmen wollen oder aber den Verein direkt unterstützen mögen. Ich verabschiede mich aus der zweiten Folge unserer Sommergespräche und wünsche Ihnen noch gute Tage. Bis zum nächsten Mal.